Frank Bösch. Zeitenwende 1979, als die Welt von heute begann. Welches Jahr kommt dir in den Sinn, wenn du an bahnbrechende und weltbewegende Ereignisse denkst? Die Ankunft der Europäer in Amerika 1492, die Französische Revolution 1789 oder der Fall der Mauer 1989? Vielleicht auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 und das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945? Vermutlich. Aber 1979? Diese Blinks zeigen, dass dieses Jahr es in sich hatte und die Welt, wie wir sie heute kennen, maßgeblich geprägt hat. Sie beschreiben, wie Thatchers Wahl in England den Startschuss für den Vormarsch des Neoliberalismus gab, wie Deng Xiaopings USA-Reise den fulminanten Aufstieg Chinas einläutete und welche mediale Macht die Fotos von vietnamesischen Bootsflüchtlingen entfaltete. Dies sind nur ein paar Beispiele für die Krisen, Umbrüche und Revolutionen, die im Jahr 1979 ihren Anfang nahmen. Tauche in den folgenden Blinks in 10 Ereignisse ein, die 1979 zum Aufbruchsjahr der Moderne machten. Blink Nummer 1. Mit der iranischen Revolution trat der politische Islam auf die Weltbühne. Unsere Zeitreise beginnt mit einem politischen Paukenschlag. Am 1. Februar 1979 flog der iranische Geistliche Ayatollah Khomeini nach 15 Jahren im französischen Exil zurück in seine Heimat. Seine Ankunft wurde von Millionen Menschen auf den Straßen Teherans bejubelt und setzte die iranische Revolution in Gang, mit der der Islam auf die politische Weltbühne drängte. Doch langsam. Exil? Revolution? Was war überhaupt passiert? 1953 wurde der Iran vom populären Premierminister Mohammad Mossadegh geführt. Mossadegh galt als Vordenker der Freiheit und Demokratie im Iran, aber seine Pläne zur Verstaatlichung der iranischen Ölindustrie vertrugen sich nicht mit den geopolitischen Interessen der USA und Großbritanniens. Noch im selben Jahr leiteten die CIA und der britische Auslandsgeheimdienst MI6 einen Militärputsch ein, der dem konservativen Schah Mohammad Reza Pahlavi an die Macht verhalf. Der Schah herrschte durch autokratische Militärgewalt. Dass er von den USA trotzdem politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt wurde, schürte in der Bevölkerung schwere Ressentiments gegen den Westen. Nach und nach machte sich Unmut breit, bis sich daraus laute Proteste entwickelten. Für Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gegen den Schah und die Oberschicht, die von den schmutzigen Öldeals mit dem Westen profitierten, während die Bevölkerung mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfte. Bald wurden Rufe nach einer Rückbesinnung auf islamische Werte laut. Ayatollah Khomeini wurde zu einem der wichtigsten Sprecher der konservativen Islamisten und 1964 wegen einer seiner Reden gegen den Schah ins Exil verbannt. Soweit der Hintergrund. Wir springen zurück ins Jahr 1979. Nach wochenlangen Massenprotesten einer breiten Widerstandsbewegung floh der Schah am 16. Januar ins Ausland und Khomeini konnte in seine Heimat zurückkehren. Seine Rückkehr besiegelte das Ende des Schahs und den Sieg der islamischen Fundamentalisten. Noch im selben Frühjahr wurde eine neue Verfassung als Fundament einer islamischen Republik mit islamischer Rechtsauslegung verabschiedet. So trat der politische Islam als dritter großer Player neben dem Kapitalismus und dem Kommunismus auf die ideologische Weltbühne. Der Sieg der iranischen Fundamentalisten brachte den USA eine geopolitische Niederlage bei, ohne der Sowjetunion in die Hände zu spielen. Dass der Bruch mit dem Westen dennoch tief war, zeigte ein weiteres Ereignis aus dem Jahr 1979. Im Oktober duldete Khomeini, dass Demonstranten die US-amerikanische Botschaft in Teheran stürmten und 66 Botschaftsmitarbeiter als Geiseln nahmen. Der somit entstandene Bruch zwischen der islamischen und der westlichen Welt weitete sich über die folgenden Jahrzehnte zu einer Kluft. Obwohl die Ereignisse des 11. September 2001 keine unmittelbare Folge dieser Entwicklungen waren, markierten sie einen Tiefpunkt im Verhältnis zwischen islamischer und westlicher Welt. Blink Nummer 2. Der Papstbesuch in Polen stärkte die Freiheitsbewegung und den Niedergang des Sozialismus. Nur wenige Tage vor Khomeinis Flug von Paris nach Teheran befand sich ein anderer hoher Geistlicher auf Reisen. Der frisch gewählte Papst Johannes Paul II. Wurde in Mexiko, der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas von jubelnden Menschenmassen empfangen. Seine zweite Auslandsreise führte ihn im Juni in seine polnische Heimat und sollte die dortige Friedensbewegung beflügeln. In Polen gilt dieser Papstbesuch bis heute als Wendepunkt. 10 Millionen Menschen, ein Viertel der Bevölkerung, kamen, um den Papst auf seiner Reise durch Polen zu sehen. Eine Gruppe unter ihnen fühlte sich besonders unterstützt. Die polnische Opposition, die auf mehr Unabhängigkeit von der Sowjetunion und soziale Gerechtigkeit drängte. Der Papstbesuch löste keine Revolution aus, aber er gab den Freiheitskämpfern das Gefühl, nicht allein zu sein und Gott an ihrer Seite zu haben. Aber was war eigentlich der Grund für ihr Aufbegehren? Polen wurde seit Ende des Zweiten Weltkriegs politisch von der Sowjetunion fremdbestimmt. Als sich die Versorgungslage verschlechterte und die Lebensmittelpreise dramatisch anstiegen, kam es 1980 zu breiten zivilen Protesten. Angeführt wurden die Streiks vom Danziger Werftarbeiter Lech Wałęsa. Er gründete die unabhängige Gewerkschaft Solidarność, der sich bis Ende des Jahres 8 Millionen Menschen anschlossen. Papst Johannes Paul II. Stellte sich später hinter die Solidarność, was der Bewegung zusätzlich Selbstvertrauen gab. Überhaupt verlieh die friedlich-fröhliche Euphorie während seines Besuchs den Polen ein Gefühl von Gemeinschaft und Selbstvertrauen, das weit über die üblichen sozialistischen Aufmärsche hinausging. Polen war seit jeher ein Sonderfall unter den sozialistischen Staaten gewesen. Kein anderes Land im Ostblock war so tief religiös geprägt und auch der Papst betonte die enge Verbindung zwischen der katholischen Kirche und der polnischen Identität. Die symbolische Bedeutung des Papstbesuchs in Polen entzündete eine politische Aufbruchsstimmung, die sich wie ein Lauffeuer im Osten ausbreitete. In mehreren sozialistischen Ländern entstanden religiös gefärbte Oppositionsbewegungen gegen die eigenen Regierungen. In der sonst so atheistischen DDR übernahm die protestantische Kirche eine führende Rolle. Unter ihrer schützenden Hand entstanden ab 1979 friedliche Protestbewegungen, die einen wichtigen Beitrag zum Mauerfall 10 Jahre später leisteten. Die beiden Ereignisse aus dem Frühjahr 1979, Khomeinis Rückkehr im Iran und der Papstbesuch in Polen, brachten Ereignisse in Gang, die die bipolare Weltordnung zwischen Kapitalismus und Kommunismus herausforderten. Blink Nummer 3. Die Revolution in Nicaragua steht für ein politisches Projekt jenseits der bipolaren Ordnung. Die Ereignisse der iranischen Revolution von 1979 wurden aufmerksam von Protestbewegungen in anderen Ländern beobachtet, die ebenfalls gegen autokratische Unterdrückung kämpften. In Nicaragua zum Beispiel kämpfte im selben Jahr eine breite Opposition gegen die Willkürherrschaft des von den USA hofierten Diktators Anastasio Somoza Debay. Sehen wir uns auch diese Bewegung näher an. Die USA hatten im frühen 20. Jahrhundert auch in Nicaragua interveniert, um das Weltgeschehen nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Das US-Militär war dort zwischen 1912 und 1927 fest stationiert und baute eine Nationalgarde um den aufstrebenden General Anastasio Somoza Garcia auf, um die antikapitalistische Guerillabewegung um Augusto Sandino zurückzudrängen. Die USA hieften Somoza Garcia durch ihre politische und wirtschaftliche Unterstützung an die Macht. Die Somoza-Familie regierte das Land anschließend 4 Jahrzehnte lang in diktatorischer Alleinherrschaft. Sie bereicherte sich maßlos, während große Teile der Bevölkerung unter Armut litten. Jeder Versuch eines zivilen Widerstands wurde von der Nationalgarde im Keim erstickt. Die Stimmung eskalierte und spitzte sich ab 1978 zu einem bürgerkriegsähnlichen Zustand zu. Berichte über die Ungerechtigkeit in Nicaragua sorgten weltweit für Empörung und Mitgefühl mit der Bevölkerung. Dadurch wurde die Situation unhaltbar für die USA, die den aktuellen Präsidenten, Somozas Sohn Anastasio Somoza Debay, bis zuletzt unterstützt hatten. Somoza Debay floh im Juli 1979 ins US-amerikanische Exil und machte damit den Weg für die sandinistische Nationale Befreiungsfront FSLN frei. In dieser Zeit entstanden rund um den Globus Solidaritätsbewegungen, die für den Wiederaufbau des Landes spendeten. In Deutschland sammelten sowohl die Grünen als auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung Gelder. Selbst die DDR spendete und zahlreiche junge Menschen reisten als Freiwillige nach Nicaragua, um den Menschen vor Ort zu helfen. Die breite Unterstützung wurde zu einem Symbol dafür, dass die moderne Berichterstattung in Krisenzeiten helfen kann, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft auszulösen. Das Besondere an der friedlichen Revolution in Nicaragua ist jedoch, dass auch sie für einen Gegenentwurf zur binären Weltordnung zwischen Kapitalismus und Kommunismus stand. Die Loslösung von der Somoza-Dynastie bedeutete erneut einen Machtverlust für Washington, ohne dass sich das Land deshalb Moskau zuwandte oder für den Kommunismus entschied. Nicaragua wollte sich wie der Iran jenseits der Großmächte in West und Ost positionieren. Das Ergebnis war eine autoritäre Demokratie unter der Führung einer dominanten sandinistischen Partei, die in ihrem Regierungsstil sowohl sozialistische als auch marktwirtschaftliche Strategien mit christlichen Werten verband. Damit zeigte auch diese Revolution von 1979, dass die Länder der sogenannten Dritten Welt ihren eigenen Weg in einer vermeintlich zweigeteilten Welt gehen wollten. Blink Nummer 4. Unter Deng Xiaoping stieg China zur wirtschaftlich erfolgreichen, aber autoritären Großmacht auf. 1979 war das Jahr der wegweisenden Reisen. Am 29. Januar 1979 flog Deng Xiaoping als Nachfolger des 1976 verstorbenen Mao Zedong in die USA, um vom Westen zu lernen. Der neue Führer der Kommunistischen Partei wollte sein wirtschaftlich und kulturell rückständiges Land für einen Kapitalismus chinesischer Prägung öffnen. Setzen wir auch diese Reise in ihren Kontext. Nach der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 schottete Mao Zedong das Land bewusst von der westlichen Welt ab, um China vor Importen zu schützen und das Land auf schnellstem Weg zu industrialisieren. Nach etlichen Konflikten mit der sowjetischen Führung seit den 1950er Jahren um den Führungsanspruch in der kommunistischen Bewegung war China endgültig isoliert. Durch den fehlenden Austausch fiel das Land in einen jahrzehntelangen wirtschaftlichen und kulturellen Dornröschenschlaf. So kam es, dass China bis in die 1970er hinein ein armes Agrarland blieb. Das Straßenbild der Hauptstadt Peking wurde nicht wie im Westen von Autos und blinkenden Reklameschildern beherrscht, sondern von rostigen Pferdekarren und trister Einheitskleidung. Deng Xiaopings Reise in die glitzernde Welt des Konsums im Jahr 1979 führte zu dem eisernen Entschluss, das Land für den Kapitalismus zu öffnen. Deng erkannte Intellektuelle, Wissenschaftler und Techniker als wertvolle Ressourcen für den Fortschritt. Er veranlasste und förderte die Wiedereröffnung zahlreicher Bildungseinrichtungen, die unter Mao verkommen waren. Und er erließ bahnbrechende wirtschaftliche Reformen, indem er vorsichtige Privatisierungen zuließ. Zudem hob er den Kollektivierungszwang der Landwirtschaft auf und sprach Bauern wieder eigene Ländereien zu. All das führte zu einem beispiellosen Anstieg der Produktivität. Weitere Reformen führten zur längst überfälligen Industrialisierung. Die Kaufkraft der Menschen stieg. Es tauchten kleine Geschäfte und private Dienstleister auf. Die Kaufhäuser wurden voller und die Kleidung der Menschen bunter. Es kam sogar zu Kooperationen und Gemeinschaftsunternehmungen mit ausländischen Firmen wie den deutschen Herstellern VW und Siemens. Wer dabei jedoch auch auf eine politische Öffnung spekuliert hatte, wurde enttäuscht. Deng Xiaoping hielt trotz der marktwirtschaftlichen Reformen an der autoritären Führung der Kommunistischen Staatspartei fest. Die letzten großen Hoffnungen auf eine demokratische Entwicklung wurden mit der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tiananmen-Platz im Jahr 1989 begraben. Die chinesische Parteiführung verbietet sich bis heute jeden Kommentar zur Lage der Menschenrechte mit dem Verweis, das Ausland solle sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Auch Chinas zentral gesteuerter Kapitalismus sorgt bis heute für Unmut bei den westlichen Handelspartnern. Weil China zwar selbst im großen Stil exportiert, die eigenen Märkte aber geradezu protektionistisch abschottet. Der Grundstein für Chinas Aufstieg zur zweiten wirtschaftlichen Supermacht neben den USA wurde also 1979 gelegt, auf Deng Xiaopings Reise in die USA. Blink Nummer 5. Die Aufnahme vietnamesischer Kriegsflüchtlinge zeigte, dass Solidarität groß sein kann und trotzdem Grenzen hat. Im November 1978 wurde der Westen erstmals von Bildern erschüttert, die uns heute grausam bekannt vorkommen. Hunderte Geflüchtete, darunter unzählige Kinder, die sich dicht und ohne jede Versorgung auf maroden Fischerbooten drängen. Die humanitäre Notlage der vietnamesischen Boat People zeigte erstmals, wie groß die Solidarität der Menschen sein kann und wann sie an ihre Grenzen stößt. Die Bilder von Ende 1978 zeigten 2000 südvietnamesische Geflüchtete, die die seit Wochen an Bord der Schrottreifen Hai Hong übers Meer trieben. Die Aufnahmen sorgten weltweit für Bestürzung und lösten eine Welle der Solidarität und Unterstützung aus. Aber was war überhaupt passiert? Seit der Teilung Vietnams 1954 wollte der kommunistische Norden den antikommunistischen Süden zurückerobern. Die USA entschieden sich Mitte der 1960er, den Süden militärisch zu unterstützen, was wiederum den Eintritt Russlands und Chinas auf Seiten Nordvietnams provozierte. Das Ergebnis war ein verheerender Krieg, der zahllose Opfer forderte. Die USA zogen 1975 ihre letzten Truppen ab und der kommunistische Norden eroberte den Süden endgültig zurück. Vietnam wurde 1976 wiedervereint, aber die Kommunisten übten teilweise drakonische Rache an der Bevölkerung. Viele Südvietnamesen wurden in Zwangsarbeits- oder Umerziehungslager gesteckt oder gar gefoltert. Darum entschieden sich Tausende von ihnen für die Flucht und landeten in Flüchtlingscamps in angrenzenden Ländern oder eben auf den kaputten Kuttern, deren Bilder nun um die Welt gingen. Die Fotos und Berichte von Raubüberfällen durch Piraten, Vergewaltigungen und unzumutbaren Zuständen in den Flüchtlingslagern gingen wie ein verzweifelter Hilferuf um die Welt. Er wurde besonders in Westdeutschland erhört. Die Bürger der BRD spendeten großzügig. Prominente wie Udo Jürgens gaben Benefizkonzerte und die Fußballvereine der Bundesliga riefen zu weiteren Spenden auf. Die BRD nahm bis 1990 rund 45.000 vietnamesische Geflüchtete auf. Die DDR nahm aufgrund der Solidarität mit den Kommunisten offiziell keine Geflüchteten auf, holte aber viele Menschen aus ganz Vietnam als sogenannte Vertragsarbeiter ins Land. Zum Zeitpunkt des Mauerfalls lebten so etwa 59.000 Vietnamesen in der DDR. Die große Bereitschaft zur Solidarität war die eine Seite dieser humanitären Krise von 1979. Es gab leider auch eine andere, denn durch die Aufnahme der Geflüchteten wurde ein neues Schreckgespenst geboren. Die Angst vor der Überfremdung. Nachdem die Aufnahme der Vietnamesen anfangs von der breiten Mehrheit als Ausdruck humanitärer Hilfe gesehen wurde, kippte in den 1980er Jahren die Stimmung. Immer mehr Menschen sprachen sich gegen die Integration weiterer Wirtschaftsflüchtlinge aus und mit den sogenannten Republikanern entstand sogar eine neue rechte Partei, die die Angst vor der Überfremdung schürte. Es kam vermehrt zu rechtsextremen Gewalttaten. Die Gesellschaft spaltete sich zunehmend in die, die zur Rettung der Notbedürftigen aufriefen und die, die behaupteten, das Rettungsboot sei voll. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Blink Nummer 6. Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan war ein folgenschwerer Wendepunkt im Kalten Krieg. Im Winter 1979-80 ließ Moskau insgesamt 85.000 sowjetische Soldaten nach Afghanistan fliegen. Der Einmarsch war so gewaltig und überraschend, dass die Truppen das Land binnen weniger Tage unter ihre Kontrolle brachten. Aber was wollte die Sowjetunion eigentlich in dem armen und kargen Bergland? Der Einfall der sowjetischen Truppen stand im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Das geopolitisch eher unbedeutende Afghanistan war am Tauziehen zwischen West und Ost lange Zeit neutral geblieben. Dann aber kam 1978 die kommunistische Kalak-Partei unter ihrem Anführer Nur Muhammad Taraki an die Macht, der Moskau Gefolgstreue versprach. Er hielt Wort, aber seine sozialistischen Reformversuche stießen auf Widerstand in der Bevölkerung. Besonders islamische Gruppierungen riefen zu Aufständen und Protesten auf. Dann kam es zur sowjetischen Invasion. Moskau fürchtete, die Proteste könnten auf andere sozialistische Staaten überschwappen und brachte Afghanistan daher gewaltsam unter Kontrolle. Doch die kommunistische Führung hatte sich verkalkuliert. Der Einmarsch sorgte weltweit für Empörung und brachte die UdSSR international ins Abseits. Aus Protest gegen die aggressive sowjetische Außenpolitik boykottierten zahlreiche Länder die Olympischen Spiele 1980 in Moskau, darunter Argentinien, Kanada, der Iran und China. Die Sowjetunion hatte die Situation auch militärisch unterschätzt. Die islamischen Gruppierungen hinter den Protesten gegen Taraki zogen sich in die unwegsamen Bergregionen zurück und leisteten nun bewaffneten Widerstand. Auf einen zähen Guerillakrieg waren die Truppen der Roten Armee nicht vorbereitet. Die Lage war zu komplex und die Soldaten konnten sich nicht flächendeckend durchsetzen. Hinzu kam, dass sie zunehmend demoralisiert waren, weil sie den Sinn des Krieges nicht verstanden. 1989 zog sich die Sowjetunion schließlich erfolglos aus Afghanistan zurück. Die Intervention hatte am Nimbus der Unbesiegbarkeit der Roten Armee gerüttelt und dem internationalen Ansehen der Sowjetunion geschadet. Vor allem aber führte der Einmarsch 1979 zur letzten großen militärischen Konfrontation der beiden großen Lager des Kalten Kriegs. Der Widerstand der islamischen Freiheitskämpfer wurde im Westen romantisiert. US-Präsident Ronald Reagan fand, die islamischen Milizen kämpften für die großen Ideale der Freiheit und Unabhängigkeit, mit denen sich die USA so gerne assoziieren. So kam es, dass die Kämpfer großzügige finanzielle und materielle Unterstützung im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer erhielten. Und zwar sowohl vom Westen als auch von wohlhabenden Fundamentalisten wie Osama bin Laden. Die Milizen verwendeten das Geld und die Waffen zur Errichtung von Ausbildungscamps für islamistische Kämpfer, wodurch sich ihre Bewegung weiter radikalisieren und militarisieren konnte. Natürlich führt auch hier kein direkter Weg zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Trotzdem haben der Westen und besonders die USA selbst zur Radikalisierung der islamistischen Guerillakämpfer beigetragen, gegen die sie heute wiederum im Kampf gegen den Terror vorgehen. Blink Nummer 7. Die Wahl Margaret Thatchers begründete den Aufstieg des Neoliberalismus, der später von der Ökobewegung herausgefordert wurde. Im Mai 1979 zog Margaret Thatcher in den britischen Regierungssitz in der Londoner 10 Downing Street. Ihr Wahlsieg war eine politische Sensation. Sie war die erste Frau an der Spitze eines großen Industrielandes. Ihre Politik sollte allerdings noch wesentlich nachhaltigeren Eindruck hinterlassen. Thatchers Amtsantritt 1979 gilt heute als Startschuss für den weltweiten Vormarsch des Neoliberalismus. Ihre Wirtschaftspolitik orientierte sich an den Vordenkern der freien Marktwirtschaft um Milton Friedman und drängte den Staat kompromisslos aus allen ökonomischen Bereichen zurück. Konkret bedeutete das Maßnahmen wie umfassende Steuerreformen und radikale Privatisierungen. Thatcher senkte den Spitzensteuersatz von 83 auf 40%, was vor allem die Besserverdiener entlastete. Gleichzeitig erhöhte sie die Mehrwertsteuer, was den ohnehin einkommensschwachen Teil der Bevölkerung belastete. Sie verkaufte staatliche Sozialwohnungen und bis dato öffentliche Unternehmen wie British Telecommunications, British Airways und British Petroleum. Damit wollte sie den Wettbewerb, die Produktivität und die individuelle wirtschaftliche Verantwortung fördern. Ob man die Folgen dieser Politik nun als Erfolg oder Fehler bewertet, ist bis heute stark umstritten. Sicher waren dagegen zwei Dinge. Erstens, der angelsächsische Neoliberalismus war weltweit auf dem Vormarsch. Und zweitens, sein radikaler Wachstumsfokus sorgte für soziale Spannungen und politischen Gegenwind. In Westeuropa kam dieser Gegenwind zunehmend aus dem Lager der aufkommenden Ökobewegung. In Großbritannien war bereits 1975 die Ecology Party gegründet worden. In der BRD formierten sich die Grünen 1978 erst regional und ab 1980 auf Bundesebene. 1983 saßen die ersten grünen Abgeordneten mit Strickzeug und Latzhosen im Parlament. Ihr Erfolg hing auch mit der damaligen Krise der politischen Linken zusammen. Die kommunistischen und antikapitalistischen Gruppierungen hatten sich in schwergängige Theoriedebatten verrannt. Und jenseits der Mauer hatte sich der Sozialismus der DDR als realpolitische Enttäuschung entpuppt. Da gab der Fokus auf konkrete und greifbare Themen wie ökologische Probleme Hoffnung auf eine fruchtbare Neuausrichtung. Die grüne Ökobewegung lehnte den Neoliberalismus rundheraus ab. Sie kritisierte seinen Raubbau an der Natur, die kapitalistische Verschwendungswirtschaft und den ausbeuterischen Wachstumszwang. Sie setzte dem Leistungsdiktat das neue Schlagwort der Nachhaltigkeit entgegen und nahm sich vor, die sozial schwachen Gruppen in der Bevölkerung vor den negativen Auswirkungen des Kapitalismus zu schützen. Mit Thatchers Machtantritt 1979 war der Startschuss für einen ideologischen Konflikt gefallen, der die Welt bis heute in Atem hält. Blink Nummer 8. Durch die zweite Ölkrise wurde die Energieversorgung international und national zu einem zentralen politischen Thema. Der Winter 1978-79 war in vielen Ländern besonders frostig. Ausgerechnet in dieser Kälteperiode schossen plötzlich die Preise für Heizöl in die Höhe. Auslöser war die zweite globale Ölkrise. Der Iran, der weltweit zweitgrößte Ölförderer, hatte seine Exporte im Zuge der iranischen Revolution drastisch zurückgefahren. Durch die eklatanten Lieferengpässe wurde das Öl weltweit zu einem der drängendsten geopolitischen Themen. Sehen wir uns das genauer an. Öl hatte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einem wichtigen Handelsgut entwickelt. Es war günstiger als andere fossile Ressourcen und löste ab den 1950er Jahren unter anderem Kohle als meistverwendeten Energieträger ab. Viele Industrieländer wie die Bundesrepublik wurden dadurch abhängig von den Importen aus ölfördernden Staaten. Das erkannten auch die ölexportierenden Länder, von denen die meisten in der arabischen Welt liegen. Sie schlossen sich 1960 zur OPEC zusammen, der Organization of the Petroleum Exporting Countries, um den begehrten Rohstoff als politisches Machtinstrument zu verwenden. Der Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten 1967 zeigte, dass die OPEC internationale Konflikte beeinflussen konnte, indem sie Exporte verweigerte, die Ölförderung drosselte und so die Preise in die Höhe trieb. Die zweite Ölkrise 1979 rief der Welt schmerzhaft in Erinnerung, dass Öl eine knappe und bitter umkämpfte Ressource war. Durch die Abhängigkeit der westlichen Industriestaaten von den Exporten der Förderländer hatte sich das Gleichgewicht der internationalen Macht ein Stück weit vom reichen Norden in den lange benachteiligten Süden verlagert. Länder wie Saudi-Arabien wurden zu reichen Staaten und international respektierten Handelspartnern. Auch Mexiko hatte sich durch den Beginn der Ölförderung 1974 eine bessere Position gegenüber dem übermächtigen Nachbarn USA verschafft. Vor dem Hintergrund der Öko-Bewegung führte die zweite Ölkrise auch national zu einem politischen Umdenken, hin zur Energieeffizienz und der stärkeren Nutzung alternativer Energien. Gerade die BRD machte gewaltige Fortschritte im Bereich der Wärmedämmung von Wohnhäusern. Die Industrie konzentrierte sich auf die Entwicklung sparsamerer Autos und energieeffizienter technischer Geräte. Die Abhängigkeit vom Öl und die potenziellen Gefahren der Atomkraft sensibilisierten große Bevölkerungsteile und nahezu alle politischen Lager für die Bedeutung erneuerbarer Ressourcen. Der bis heute viel verwendete Begriff der Energiewende geht auf diese ereignisreichen Tage im Jahre 1979 zurück. Blink Nummer 9. Der AKW-Unfall bei Harrisburg rief die weltweite Anti-Atomkraft-Bewegung auf den Plan. Am 28. März 1979 kam es 10 Kilometer vom US-amerikanischen Harrisburg entfernt zu einem der bis dahin schwersten Atomunfälle, einer partiellen Kernschmelze. Die Katastrophe fiel in einer Zeit, in der weltweit Atomkraftwerke gebaut wurden, um die Abhängigkeit von Öl und anderen Energiequellen zu verringern. Der Unfall wurde später von Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 überschattet. Er führte damals aber in vielen Ländern zu einem Stimmungswandel hinsichtlich der Kernenergie. Die partielle Kernschmelze von Harrisburg wurde zu einem globalen Medienereignis. Sie führte der Welt vor Augen, dass ein sogenannter Super-GAU, also der massive Austritt radioaktiver Strahlung, möglich war. Am meisten schockierte viele Menschen aber die eklatante Hilflosigkeit der Kraftwerksbetreiber, Politiker und Experten. Sie hatten offensichtlich keinen Plan für den Umgang mit solch verheerenden Vorfällen. Der Unfall wurde zur Geburtsstunde der weltweiten Anti-Atomkraft-Bewegung. Im Mai 1979 gingen in Washington rund 100.000 Menschen gegen Kernkraft auf die Straße. Im September waren es rund 200.000 in New York. Journalisten rund um den Globus bezogen sich auf den Unfall bei Harrisburg als Reaktor-Holocaust. Der Spiegel bebilderte seine Titelschlagzeile Albtraum Atomkraft mit einem Totenkopf. Der Stimmungswandel in der Öffentlichkeit erreichte auch die Politik. Bei einer Volksabstimmung in Schweden sprachen sich 1980 fast 40% der Bevölkerung für einen Atomausstieg aus. 1988 gingen dort die ersten Zweimeiler vom Netz. Die sozialistische Regierung in Spanien stoppte 1982 gleich den Bau von 5 neuen Atomreaktoren. Einzig Frankreich gab sich nach außen unbeeindruckt und baute ein Atomkraftwerk nach dem anderen. In der Bundesrepublik wurde der Atomausstieg zur zentralen politischen Forderung der aufstrebenden Grünen. Der Slogan Atomkraft, nein danke, den übrigens dänische Aktivisten erfunden hatten, wurde zum Schlachtruf einer breiten gesellschaftlichen Bewegung. Kurze Zeit später sprachen sogar die Atomkraftbefürworter nur noch von einer Übergangstechnologie. Die Grünen reichten nach ihrer Wahl in den Bundestag 1983 direkt einen Gesetzesantrag ein, der die Weichen für einen Atomausstieg stellen sollte. 1998 wurde der Ausstieg schließlich von der rot-grünen Koalition beschlossen. Die Anti-AKW-Bewegung war zwar bereits vorher aufgekommen, aber der Unfall bei Harrisburg lieferte ihr Argumente, die schlagkräftig genug waren, um Millionen Menschen zu überzeugen. Blink Nummer 10. Die US-Fernsehserie Holocaust hatte großen Anteil an der Entstehung einer Kultur der Erinnerung und Aufarbeitung. Der Holocaust ist heute zentraler Bestandteil unserer Erinnerungskultur. Er ist in zahlreichen Ländern nicht aus den Schullehrplänen wegzudenken und Museen, Historiker, Bücher und Filme setzen sich immer wieder kritisch mit dem Thema und dessen Aufarbeitung auseinander. Einen großen Anteil an der Entstehung dieser Erinnerungskultur hatte eine US-Fernsehserie, die 1979 weltweit populär wurde. Die Aufarbeitung der grässlichen Kriegsgräuel war bis Ende der 1970er Jahre nur selten Teil des öffentlichen Diskurses. Das änderte sich schlagartig mit der Ausstrahlung der US-Serie Holocaust, die die Schrecken des Völkermords am fiktiven Beispiel einer jüdischen Familie zeigte. Die Serie wurde ein weltweiter Sensationserfolg. Allein in den USA saßen bei jeder Folge rund 120 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. 1979 wurde sie in 50 weiteren Ländern ausgestrahlt und von rund 250 Millionen Menschen gesehen. Ihr gigantischer Erfolg markierte den Beginn einer neuen, medialen und damit kommerzialisierten Geschichtskultur, die weniger auf Bildung als auf mitreißende Emotionen setzte. Kritiker warfen der Sendung vor, den Genozid zu trivialisieren. Fakt aber ist, dass das Thema schlagartig Menschen überall auf der Welt erreichte. Das Wort Holocaust selbst wurde erst durch die Serie bekannt. Holocaust stieß unbequeme und wichtige Debatten an. Die Menschen fingen an, sich moralisch zur Aufarbeitung der Vergangenheit verpflichtet zu fühlen. In Österreich, das sich bislang kollektiv als unschuldiges Opfer des deutschen Nationalsozialismus gesehen hatte, wurde plötzlich die unangenehme Frage nach der österreichischen Mitverantwortung an den Nazimorden gestellt. In der DDR und der UdSSR wurde die Serie übrigens nicht im Fernsehen gezeigt. Die Menschen in der BRD dagegen wurden durch die Serie gleich doppelt herausgefordert. Erstens blickte plötzlich die ganze Welt auf die Verbrechen Nazi-Deutschlands zurück. Und zweitens beobachtete sie aufmerksam, wie die Deutschen jetzt, 3 Jahrzehnte später, mit dieser Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit umgehen würden. Sie fanden einen Weg. Die Serie wurde von einem beispiellosen Bildungsprogramm begleitet. Die Bundeszentrale für politische Bildung druckte hunderttausende Broschüren zu den Themen Nationalsozialismus und Antisemitismus. Und viele Menschen fühlten sich erstmals ermutigt, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Beim ausstrahlenden Sender WDR gingen zehntausende Anrufe von Menschen ein, die sich ihre persönlichen Erfahrungen von der Seele redeten. Viele von ihnen weinten Tränen der Reue. Das waren die Blinks zu Zeitenwende 1979 von Frank Bösch. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Das Jahr 1979 hat den Lauf der Welt stärker geprägt, als uns bewusst ist. Die Ereignisse dieses spannenden Jahres setzten bedeutende Veränderungen in Gang. Sie zeigten, wie sehr die Welt durch Rohstoffe und geopolitische Interessen vernetzt war, welche Macht die globalen Medien entfalten konnten und gaben den Startschuss für den Vormarsch des Neoliberalismus und der Öko-Bewegung. Viele von ihnen standen auch für alternative politische Projekte jenseits der in Kapitalismus und Kommunismus geteilten Welt. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Zeitenwende 1979 als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.